Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und wie du weißt, dreht es sich rund um das Thema Krebs jede Woche. Hier habe ich hier Betroffene sitzen, Angehörige sitzen, ich habe hier Menschen sitzen aus Vereinen, die zu dem Thema Krebs ganz viel zu sagen haben. Und ich lade mir jede Woche unglaublich tolle Menschen ein. Und heute habe ich wieder eine ganz, ganz wundervolle Frau eingeladen, nämlich die liebe Nadine sitzt hier. Wir sprechen heute über das Thema Brustkrebs. Und Nadine ist 45 Jahre alt, ist auch Mama, selbst auch psycho-onkologische Beraterin und auch Coach. Also da sprechen wir heute drüber, wie es überhaupt so dazu gekommen ist. Und Nadine ist dreimal an Brustkrebs erkrankt. 2014, 2017 und relativ frisch noch 2023. Und auch alles mit einem Rezidiv. Die letzte Diagnose ist, gilt sie seitdem als Palliativpatientin. Und vor allem auch der Tumor lässt sich nicht operieren, er ist inoperabel. Was alles dahinter steckt und ja, was Nadine uns heute Weg auch mitgeben möchte, was sie mit uns teilen möchte, mit den Zuhörern, das erzählt sie uns heute. Deswegen freue ich mich sehr, liebe Nadine, auch wenn wir hier gerade so ein paar technische Probleme hatten, freue ich mich sehr, dass es doch jetzt geklappt hat. Manchmal ruckelst, dann darf das auch genauso sein. Schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich total.
Also sollte es so ein bisschen ruckeln mit dem Ton hier heute nicht so ganz gut klappen, dann entschuldigen wir uns auch dafür. Ich versuche natürlich alles Mögliche, dass es auch nachher von der Tonspur sehr, sehr schön ist und natürlich auch stimmig ist. Und by the way, sollte es heute nicht klappen, dann ist es einfach heute nicht der richtige Tag und wir verschieben das Ganze, dann soll es einfach heute nicht sein. Aber davon gehen wir nicht aus, deswegen legen wir mal los. Nadine, erzähl uns ein bisschen. 2014 ist ja schon eine ganze Weile her. Was war vorher gerade so in deinem Leben los? Vielleicht beruflich, privat auch? Lass uns doch ein bisschen mal reinschnuppern.
Ja, es war eine Menge los. Also es gab es partnerschaftliche Spannungen und der Alltag war wahnsinnig anstrengend mit zwei kleinen Kindern. Alles war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Es war alles ein bisschen so eng. Ne? Und irgendwie war keine richtige Lösung in Sicht. Ja. War eine ganz anstrengende Zeit, viel Stress, wenig gute Ernährung, wenig Bewegung. Die Zeichen standen jetzt nicht so wirklich auf Gesundheit, würde ich mal sagen.
Okay. Ja. Wie war das damals? Also hattest du irgendwelche Symptome oder hast du selber den Knoten auch ertastet? Wie war das genau?
Ja, ich habe alle drei Mal habe ich selber gefunden.
Krass, das ist heftig. Okay.
Ja, und also ich hatte diesen Knoten, ich hatte den wahrgenommen unter der Dusche. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, ne? Also
ne, ich auch.
Es ist, das ist, glaube ich, der Ort, wo man es am häufigsten findet. Und zuerst habe ich gedacht, was ist das denn? Und konnte damit erstmal nicht anfangen. Mir war aber klar, da solltest du mal jemanden drauf gucken lassen. Das war ja noch, es war ja vor kurzem noch gar nicht da. Und du konntest das sehen, weil das halt so ganz knapp unter der Haut war. Dann konntest du wirklich so diese Wölbung sehen. Nein, wow. Also hier stimmt etwas nicht. Genau. Ja, und dann ging der Wahnsinn los.
Bist du dann auch direkt zum Arzt gegangen oder hat das noch so ein bisschen gedauert, bis du zum Arzt gegangen bist?
Nee, ich hatte noch keine neue Frauenärztin und bin losgelaufen zu dieser Frau, die mir quasi in unserer ersten Begegnung dann die Nachricht mitgeben musste, ich glaube, das könnte was Ernsteres sein. Aber ich bin ihr bis heute treu geblieben, weil sie wirklich ein toller Mensch ist. Auch wenn ich eine Nachricht überbringen musste. Genau, also das ging relativ schnell alles. Ne? Das war innerhalb von einer Woche, wusste ich, okay, das sieht nicht nach irgendetwas Harmlosem aus. Da muss ich mal einen Termin in einem Brustzentrum machen und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und dann ging die ganz normale Prozedur los mit Biopsie, dann wieder warten, dann das Ergebnis der Biopsie. Also du kennst es.
Absolut. Wie war das für dich, als du dann diese Diagnose übermittelt bekommen hast von deiner Frauenärztin? Gibt es Krebs auch bei euch in der Familie, weil es jetzt ja bei dir wirklich dreimal aufgetaucht ist?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte.
Okay.
Also, es war tatsächlich nicht meine Frauenärztin, die mir das Ergebnis der Biopsie mitgeteilt hat, sondern ich hatte dann direkt einen Termin im Brustzentrum. Und ich habe meine Mama mitgenommen und meinen Partner und wir saßen da und die Ärzte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwie so vorher die Leute, die kamen so erleichtert raus und ich habe in dem Moment habe ich gedacht, wenn die so erleichtert rauskommen, dann kommst du nicht erleichtert raus. Ich weiß nicht, warum das so war, aber irgendwie war das so ein Gefühl. Und dann sind wir reingegangen und dann, so diese betroffenen Gesichter, alles wurde sehr ruhig. Und dann sagten sie, ja, das tut uns sehr leid, aber es ist tatsächlich Krebs. Und dann fiel mir alles aus dem Gesicht.
Ja. Wie bei den meisten eigentlich auch. Ja. Also es ist immer so mit, egal mit wem man drüber spricht oder egal wen ich hier im Interview habe, es ist eigentlich bei allen so. Und gerade wenn man dann auch noch kleine Kinder hat, wie alt waren deine Kinder damals?
Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. 4 und 2.
Wow. Das ist richtig klein.
Ja. Genau.
Ja. Wie ging es dann weiter? Also hast du dann eine Chemotherapie bekommen oder wurde dann eben erst operiert?
Genau. Also ich hatte mir ein bisschen Bedenkzeit, hatte ich mir ausgehandelt. Ich wollte erstmal wissen, okay, womit habe ich es hier überhaupt zu tun? Was ist das? Worum geht's hier? Der Arzt hatte mir gesagt, ich hätte eigentlich noch Glück im Unglück, weil es halt ein hormonabhängiger Brustkrebs ist, der ganz gut behandelbar ist. Sein nächster Satz war dann aber, und sehen Sie zu, dass Sie schnell mit der Chemotherapie beginnen. Sie haben 2 kleine Kinder, sonst sind Sie nächstes Jahr nicht mehr hier. Und dann habe ich gedacht, so, Moment. Moment. Woher weiß der das? Und habe mich dann so ein bisschen versucht zu informieren. Ich habe mich ziemlich gründlich informiert, habe recherchiert, habe mit verschiedenen Ärzten gesprochen, bin auch zu verschiedenen Onkologen gefahren. Wie seht ihr das? Und 2014 war so die Zeit, wo das langsam aufkam mit diesen Oncotype-Tests. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, erstmal zu gucken. Und es gab auch schon so die ersten Ideen davon, nicht alle Frauen eine Chemotherapie brauchen.
Sehr gut, ja.
Genau. In dem Brustzentrum, wo ich war, gab es diese Idee noch nicht. Und ich bin da mit meinem Anliegen dorthin gegangen und habe gesagt, hört mal, wie sieht das denn aus mit diesem Oncotype-DX-Test? Könnte ich den irgendwie machen? Und dann hat er mich ausgelacht und hat gesagt, das wird sich niemals durchsetzen. So ein Quatsch.
Krass, okay.
Ja, und dann habe ich gedacht so, sorry, aber ich glaube, ich bin hier nicht ganz richtig.
Ja.
Ich habe mich dann dort operieren lassen. Das war mir ganz wichtig. Ich habe mit den Onkologen dort vor Ort gesprochen. Ich habe dann begonnen mit der Antihormontherapie, mit Tamoxifen und damals Zoladex.
Mhm.
Und bin dann von dann umgezogen. Das
war's. Okay. Ja, also hast du keine Chemotherapie gemacht.
Und und dann bin ich losgezogen und dann habe ich überlegt, war es das jetzt? Also der erste Impuls, als ich diese Diagnose ja bekommen hatte, war eigentlich innerlich so, boah, Mist, ich habe ja noch gar nicht gelebt.
Okay.
Gar nicht gelebt. Und dann war da so ein Drang herauszufinden, was heißt das denn überhaupt, richtig zu leben? Wie fühlt sich das denn überhaupt an? Und woher weiß ich denn, dass ich noch gar nicht richtig gelebt? Ja. Und so startete das alles, ne? So habe ich mich auch mit verschiedenen Dingen auseinandergesetzt, ne? Mit Naturheilkunde, mit was macht Sinn, was macht keinen Sinn, mit Therapie, tatsächlich mit Psychotherapie, mit ergänzenden Sachen. Und das sagen wir jetzt ganz leise, auch mit noch anderen Dingen. Ne? Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass ich auch zum Schamanen gehe. Ich gehe auch zur Heilpraktikerin. Ja, all diese Dinge waren mir 2014 wahnsinnig wichtig, da mal hinzuschauen. Ja, auch die eigene Lebensgeschichte sich mal anzuschauen.
Ja. Wow. Hattest du damals schon dieses Bewusstsein, dass du da reflektieren konntest, oder warst du auch vorher dann eben schon in diesem Bereich tätig mit der psycho-onkologischen Beraterin?
Das kam erst viel, viel später. Also das kam
ich mir deswegen.
Das kam erst später. Erstmal habe ich geguckt, dass ich mich mal um mich kümmere, ne? Und das war auch alles prima. Das hat auch alles gut geklappt. Und einfach so diese Baustellen, die man so hat, anzugehen. Ja. Und das war wirklich, wirklich gut. Und dann irgendwann kam so der Punkt, wo ich dachte, ich würde ja auch gerne was tun für die Menschen.
Oh, schön.
Ja, denn meine Erfahrung war damals, und das ist sie auch heute noch, dass wenn man einen eigenen Weg geht, dann kann das sehr einsam sein.
Das ist so.
Das ist so. Das kann sehr einsam sein. Und meine Erfahrung war auch immer, wenn ich gesagt habe, na guck mal, ich wollte das aber so nicht machen mit der Chemotherapie. Das erschien mir in meinem Fall nicht besonders sinnvoll. Auch wenn ich dann mit Ärzten gesprochen hatte oder auch mit Psycho-Onkologen, die dann gesagt haben, ja, aber da stimmt ja irgendwas nicht. Also mit mir wäre etwas nicht in Ordnung, dass ich das so sehen würde. Und deshalb war mein Weg sehr einsam und deshalb habe ich mir natürlich andere beratende Menschen gesucht. Ja, die auch damit, die mich als vollwertigen Menschen akzeptiert haben in meinen Entscheidungen.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Genau, ganz wichtig. Und das ist halt bis heute, finde ich das schwierig, wenn ich von meinem Weg erzähle, dass gerade auch was die Psycho-Onkologie angeht, dass da eher ein Druck gemacht wird, ne? Und auch ein Druck von, aber ne, hättest du mal und aber du musst doch und warum denn nicht und was stimmt denn nicht so, ja, also so ein bisschen in die Richtung geht's, aber es ist doch so wichtig und ich wollte aber, also ich meine, das will ich heute auch noch und das wollen wir alle, aber gesehen werden in meinem Bedürfnis nach Autonomie auch in meinem eigenen Weg.
Total verständlich, ja. Wahnsinn, super. Auch, dass du da direkt auch auf dich gehört hast und auch auf dein Gefühl, auf die Intuition, dass du auch mit vielen Onkologen darüber gesprochen hast, mit vielen Ärzten, was eben auch die Chemotherapie angeht, dass es eben für dich nicht stimmig war dann und dass du dann gesagt hast, nein, ich entscheide mich erstmal gegen eine Chemotherapie und mache aber dann natürlich die anderen Methoden, wie jetzt eben die Operation, die Antihormontherapie, das Tamoxifen, das Soladex dann eben auch, ne, und beschäftige mich aber auch erstmal mit mir selber, was ist denn da los und was kann ich denn dagegen tun und ziehe auch in Betracht, wie die Naturheilkunde, auch Schamanen dann eben auch, also dass man sich dann auch wirklich so wie du es ja auch sagst, einen eigenen Weg erschafft und dieser Weg einsam macht. Also das kann ich zu 5000% unterschreiben. Das ist definitiv auch so, wenn du eben nicht so gehst wie rechts und links und du dann eben auch nicht Ja und Amen sagst, sondern du deine eigene Meinung sagst, du dann eben auch gesehen wirst als mündige Patientin. Ich mag das Wort Patientin nicht, aber zumindest, dass du als voll genommen wirst, ist es eben auch keine Selbstverständlichkeit und die meisten trauen sich das ja auch gar nicht dann eben auch und genau das, was eben die Ärzte auch sagen, weil sie ja auch die Hoffnung haben, ihrem Arzt dann eben zu 1000% zu vertrauen dann eben auch.
Es ist ja auch keine schlechte Idee, dass
nein, gar nicht.
Und ich bin auch nicht losgelaufen und habe gedacht, so boah, der Schamane, der heilt mich jetzt vom Krebs oder hier dieses Kurkuma heilt mich jetzt und alles ist gut. So funktioniert es ja dann auch nicht. Sondern mir ging es auch darum, auch diese Perspektiven, also krass, Schamanen und Heilpraktiker, und diese Perspektive auch, an eine andere Perspektive darauf zu bekommen. So, wie ist denn dein Blick darauf, auf so eine Krebserkrankung? Wie ist dein Blick auf das Menschsein? Solche Dinge. Das war für mich total wichtig.
Wahnsinn. Wie ging es dann weiter? Wie lange hat die Therapie dann gedauert? Weil letztendlich ist es ja so, dass Tamoxifen und die Antihormontherapie, ich meine, die Antihormontherapie, die wirst du wahrscheinlich ungefähr ein Jahr gemacht haben, oder?
Ja, lass mich mal, 2014 habe ich begonnen. 2016 hatte ich das Anfang des Jahres abgesetzt, weil ich noch einen Kinderwunsch hatte. Ja, und ich hatte mit meinem Arzt darüber gesprochen und der meinte, naja, es gibt kein erhöhtes Risiko für ein Rezidiv durch eine Schwangerschaft. Ja, go for it.
Okay, ja. Und dann hast du auch das Tamoxifen abgesetzt und die Soladex?
Ja, genau. Okay. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis der Zyklus sich normalisiert hat. Und war dann, glaube ich, im Mai.
Wow. Ja. Schön. Wahnsinn. Ja, auch nach so einer Diagnose dann. Ich sag's immer wieder, dass man wirklich merkt, hey, der Körper funktioniert wieder und ich kann sogar auch schwanger werden dann unter anderem. Das ist ja schon letztendlich ein Wunder, wie ich finde, dann vor allem, ne? Und man sieht das Leben ja auch nochmal ganz anders. Was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Du bist Mama geworden, wenn wir jetzt von 2014 bis 2017 gehen, bis eben das erste Rezidiv da war.
Ich habe sehr viel für mich gemacht.
Mhm.
Es war trotzdem immer noch sehr anstrengend, immer noch sehr viel Stress im Spiel. Ich habe über meine Ernährung umgestellt, das ging ganz gut, das funktionierte für mich hervorragend. Ich habe mich, habe halt so auch so mein Team von Ärzten habe ich mir zusammengesucht in dieser Zeit. Ne? So, okay, wer kommt mit meiner Geschichte auch zurecht? Ja, und habe wirklich, also bis heute sind sie mir alle lieb und teuer. Habe ich bis heute behalten.
Wow.
Ja, genau. Und ja, dann bin ich schwanger geworden.
Mhm.
Und diese Schwangerschaft war ganze 10 Wochen völlig entspannt.
Mhm.
Und dann kam das Rezidiv.
In der Schwangerschaft? Was? Okay. Ja,
das war die, also von allen 3 Schwangerschaften war das natürlich die absolute Herausforderung. Das war wirklich krass, muss ich sagen. Ne? Ich habe mir dann ein anderes Brustzentrum gesucht. Ich war in dem ersten Jahr sowieso nicht zufrieden. Bin dann in Köln gelandet und muss sagen, war da sehr gut aufgehoben. Wobei sich aber niemand so richtig sicher war, ist das jetzt mit der Schwangerschaft eine gute Idee oder nicht? Und ich habe gesagt, doch, das ist eine sehr gute Idee. Wir machen das jetzt mal weiter.
Sehr gut.
Ja, dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wir haben dann gesagt, okay, wir operieren. Brusterhaltend nochmal und schauen dann einfach weiter, ja, was dann der nächste Plan ist. Also haben wir das operiert und haben dann festgestellt, die Ränder sind nicht sauber.
Mhm.
So, und es dauert ja dann auch alles immer ein bisschen, bis man dann den nächsten Termin hat. Dazwischen waren dann, glaube ich, immer so, ja, so 4 Wochen.
Mhm.
Also erstmal, bis man das hat, dann ne, nochmal gucken, was ist das überhaupt? Also, es hat alles ewig gedauert. Letztendlich lag ich dann irgendwann die 30. Schwangerschaftswoche wieder auf dem OP-Tisch zum zweiten Mal. Dann haben sie wieder brusterhaltend operiert und haben wieder keine sauberen Ränder hinterlassen können. Und dann habe ich gesagt, also Leute, ganz ehrlich, ich würde meine Schwangerschaft so gerne mal ein bisschen genießen und nicht immer nur zwischen Köln und der Eifel hin und her tingeln und irgendwelche OPs und Termine wahrnehmen.
Mhm, verstehe ich.
Und dann hatte ich gerne die Mastektomie.
Mhm, okay.
Ne, direkt mit dem Wiederaufbau. Und das hat man dann auch gemacht in der, warte, jetzt lass mich überlegen, 34. Woche.
Das ist nicht dein Ernst, du bist echt der Knaller.
Krass. So, und dann, ne, das haben wir dann gemacht. Ich bin dann aus dem Krankenhaus raus und konnte dann wirklich, also jetzt mal abgesehen von der OP-Regeneration, ne, konnte ich tatsächlich die letzten Wochen der Schwangerschaft noch genießen, habe gesagt, fuck off, ich will nichts mehr hören, nichts mehr sehen, ihr könnt mich alle mal. Ich bin das Problem jetzt erstmal losgeworden. Ja. Jetzt lege ich mich hier hin, lege die Füße hoch und warte, bis das Baby kommt.
Wow. Oh, okay.
So. Ja.
Und konnte man denn da dann schon sehen, dass der Tumor dann eben auch komplett raus war? Also wurden noch Krebszellen gefunden oder war alles weg?
Ja, das ist etwas, das haben wir bis heute nicht verstanden. Das hat auch die Ärzte nicht verstanden. Die haben also die Mastektomie gemacht. Ja. Und obwohl die noch nicht sauber waren, haben sie nichts mehr gefunden in dem gesamten Gewebe, was sie entnommen haben.
Okay.
Ja.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr beruhigend zu wissen, dass man dann denkt, hey, es ist alles weg, es ist alles gut und es sollte genauso sein. Wie war es dann für dich? Also das Baby ist gesund zur Welt gekommen, hoffentlich. Mhm. Wahnsinn. Sehr, sehr schön.
Ja, das war sehr anstrengend. Ich glaube, das war auch für die Ärzte sehr besonders, jemanden mit einem großen Kugelbauch zu operieren.
Ja,
es ging immer hervorragend. Und sie ist dann ganz, ganz normal zur Welt gekommen.
Ach, wie schön. Wahnsinn. Total schön. War es dann so, dass wir hatten dann ja wahrscheinlich 2017, als dann deine Tochter dann geboren wurde. Okay, gut. Ist es denn so gewesen, dass du danach dann eben, dass die Ärzte danach nochmal mit dir gesprochen haben, wie es jetzt vor allem auch weitergeht, also gerade wegen Tamoxifen, Soladex, Antihormontherapie?
Ja, also wir haben dann nochmal gesprochen und man war dann erstmal der Meinung, also ich habe noch eine Weile gestillt und das war dann auch okay. Das ging tatsächlich mit einer Brust wunderbar.
Okay.
Ja, das ging. Ich hatte in der rechten Brust tatsächlich auch ein Milcheinschuss, obwohl da ein Implantat drin war, aber es waren wohl noch so ein, zwei milchbildende Zellen waren noch übrig, aber das habe ich ihr nicht geben wollen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch so, ich glaube vier Monate habe ich vollgestillt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir aber langsam mal wieder mit irgendwas starten. Dann haben wir mit Tamoxifen gestartet und dabei sind wir erstmal geblieben.
Mhm.
Und das lief auch ganz gut, würde ich sagen.
Okay, hast du gut vertragen also auch?
Ja, das habe ich, glaube ich, ein bisschen sehr gut vertragen. Also ich hatte nie irgendwelche Nebenwirkungen.
Wie schön, toll.
Ja, weiß ich nicht. Also im Nachhinein so gesehen haben wir überlegt.
Ach so, du meinst, ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
So verstoffwechseln konnte.
Ja, genau, richtig. Ja.
Und für das Rezidiv dann letztendlich war und jetzt auch wieder für das Rezidiv. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie einen speziellen Namen für, ne, wenn man das nicht so verstoffwechseln kann und genau.
Okay. Okay, dann war's. Genau, dann warst du erstmal Mama und hast dich erstmal dann um die Kleine dann vor allem auch gekümmert und war es dann schon so, dass du dann auch gedacht hast, Mensch, ich möchte jetzt bin ich schon das zweite Mal an Brustkrebs erkrankt und ich möchte jetzt gerne mehr tun oder für andere oder ich möchte jetzt gerne etwas anderes machen. Wie war das genau?
Genau, also ich bin dann, ich bin in der Schwangerschaft, bin ich mit Aromaölen in Kontakt gekommen, mit ätherischen Ölen. Weil was kannst du da schon, du kannst halt nicht viel machen.
Mhm.
Also du willst das Kind nicht gefährden und dann überlegst du halt, okay, was könnte ich denn tun? Dann habe ich mir irgendwo so ein Diffuser-Ding habe ich mir besorgt. Ich habe mir besorgt, worauf ich sehr abgefahren bin in der Schwangerschaft, war Lavendel und Orange.
Mhm.
Und das hat mir so gut getan. Ich habe geschlafen wie ein Schwein. Und eigentlich ist das sehr ungewöhnlich in so einer Situation. Ja, schwanger mit Krebs, zu schlafen ist schon ein bisschen
strange.
Aber es hat mich halt aber super unterstützt. Und dann bin ich losgegangen, nachdem die Maus geboren war, und habe tatsächlich eine Aromatherapie-Ausbildung gemacht. Also damit ging es dann auch so langsam los. Dann habe ich mich noch um eine Coaching-Ausbildung bemüht. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe eine Ausbildung im ganzheitlichen Familienstellen gemacht. Also erstmal die erste Diagnose habe ich mich so um mich gekümmert. So, und dann habe ich mich auch um mich gekümmert, aber so, dass ich das vielleicht auch noch andere wirklich was davon haben. Genau, das habe ich dann gemacht und das dauerte ja auch alles eine Zeit und dann sind wir ja schon fast bei 2023, ne? Weil zwischendrin hatten wir ja auch noch Covid.
Das war auch noch.
Das war auch ziemlich anstrengend und stressig und genau, und dann habe ich zwischenzeitlich habe ich auch wieder angefangen zu arbeiten. Und genau, dann kam 2023.
Okay. Wie war das? Ja, bevor wir auf 2023 gehen, würde ich doch ganz gerne nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar, was hattest du oder hast du dir irgendwie mal, du hast ja gesagt, du hast dir eigentlich schon 2014 eben schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Warum ist die Krebsdiagnose entstanden? Was kann ich dagegen tun? Hast sehr, sehr viel auch für dich gemacht, hast sehr viel dann eben auch erforscht und bist im Thema Naturheilkunde, Schamanismus, hast eben auch sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und dann wurde ja wieder was gefunden. Wie war damals so, also wie war das damals für dich? Hast du dich nicht gefragt, okay, wie kann das sein? Habe ich irgendwas vergessen? Dies, das, jenes? Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Ja. Ich habe zuerst wirklich gedacht, so vielleicht bin ich das selber schuld. Ja, weil ich das auch noch eine Schwangerschaft riskiert habe und hatte auch ganz viele Gedanken von, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht habe ich mich doch nicht so gut ernährt. Vielleicht habe ich die falschen Nahrungsergänzungsmittel genommen und also all diese Dinge. Ja, also das war dann schon so, während 2014 mal motiviert war. War das so ein bisschen so ein Downer, ja, wo ich gedacht habe, so, ach Mensch, so.
Hast du dir auch da Vorwürfe in irgendeiner Art und Weise gemacht, warum, dass es dadurch kommen könnte, weil du die Chemotherapie nicht gemacht hast?
Nee.
Wow, okay.
Das ist bis heute so.
Wahnsinn. Toll. Also das ist, denkt man ja auch oftmals, ne? Ach Mensch, hätte ich doch mal auf die Ärzte gehört und wäre es doch besser gewesen, wenn ich eine Chemotherapie doch gemacht hätte. Hätte.
Gar nicht. Also das lag aber auch an einer ganz tollen Ärztin dort im Brustzentrum. Also ich bin dieser Frau für immer dankbar, die auch gesagt, also ne, ich habe eine recht spezielle Tumorbiologie, der wächst also nicht besonders schnell. Und die hat sich das alles angeschaut und sagte, naja, sie profitieren davon nicht. Wir können jetzt, das war jetzt nicht mehr Onkotag, um den es ging, sondern dieser Endopredikt. Ne? Den können wir machen, aber ich sehe, dass, ne, sie profitieren davon nicht so sehr, wie sie von anderen Dingen profitieren. Ja, wie zum Beispiel von der Antihormontherapie.
Ja, klar.
Und deshalb war das für mich, das hatte mich nicht mal erleichtert, weil ich hatte das Gefühl nicht.
Verstehe ich.
Tatsächlich hatte ich nicht. Also ich hatte nie das Gefühl so, oh, hätte ich doch mal, ne, und nee. Und es ist ja auch nicht hilfreich.
Nein, gar nicht. Überhaupt
auch
nicht.
Die anderen Gedanken sind nicht hilfreich. Also es war auch nicht hilfreich für mich zu denken, ich hätte etwas falsch gemacht, ich hätte mich nicht genug angestrengt oder irgendwas in diese Richtung. Es ist nicht hilfreich, weil wie du sagst, hätte Fahrradkette.
Ja, richtig. Ja, genau.
Da wieder hineinzuholen, ne? Zu sagen, okay, ich bin jetzt aber hier. Und sich anderen Gedanken zuzuwenden, so was kann ich denn jetzt stattdessen tun? Was sind die alternativen Gedanken zu, ich habe alles falsch gemacht, hab's verkackt.
Ja, absolut. Okay, jetzt können wir weitergehen in 2023. Da hast du es also auch wieder gemerkt, aber es war ja so, dass du eine Mastektomie hattest mit Wiederaufbau.
Ja.
War es dann wieder an der gleichen Stelle oder war es diesmal eine andere Stelle?
Also es war diesmal so, dass es, das war ganz eigenartig. Ich hatte ein ganz komisches Gefühl. Ich kann dir das nicht beschreiben. Ich hatte das Gefühl von Dringlichkeit.
Okay.
Ich hatte irgendwie ein Gefühl von Dringlichkeit. Irgendwas stimmt nicht.
Ja.
Und alle haben so gesagt, Quatsch, also wie kommst du denn jetzt da drauf? Ne? Es könnte ja alles Mögliche sein. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wie du auch schon sagtest, ne, mit der Mastektomie, dass da irgendwas sein könnte? Ja. Mach mir doch nicht so viele Sorgen. Aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. So, und das hat mich 2 Wochen lang begleitet. Ich wollte aber jetzt auch nicht zum Arzt rennen, weil ich nicht wusste, was soll ich dem denn sagen? Hallo, ich habe ein Gefühl von Dringlichkeit. Ich habe ja nichts Greifbares.
Ja,
und dann
verstehe
ich. Vom Spiegel und gucke in den Spiegel und sehe über meinem Schlüsselbein einen Lymphknoten, den ich auf der anderen Seite nicht habe. Und dann war mir klar, es ist wirklich dringlich.
Okay. Und es war auch wieder auf der gleichen Seite? Also, oder waren es Unterschiede?
Und ja, dann bin ich zu meinem Radiologen. Ich habe einen Termin gemacht, erstmal bei meiner Frauenärztin. Die hat sich das angeguckt, sagt sie, ja, das ist ein Lymphknötchen, sagt sie. Und der sieht jetzt im Ultraschall, sieht er jetzt nicht so groß aus. Aber sagt sie, ja, aber wenn es mir so optisch schon auffällt, dann sollten wir mal gucken. Also bin ich dann zu meinem Radiologen. Der hat dann auch erstmal einen Ultraschall gemacht. Und ach, der ist so eine Seele von Mensch. Ganz
schön.
Wirklich ganz großartig. Der guckt sich das an und sagt, Kalksteinchen, sagt er. Das ist auch schon fast 11 Jahre. So der Lymphknoten, ne, den sehe ich gar nicht so als das Problem, aber das, was da drunter ist, das ist ein Problem. Ich sage, oh Gott, was haben wir denn? Ja, und dann haben wir ihn entdeckt, einen Tumor, der sich ausgebreitet hat auf fast 8 Zentimeter.
Allerdings
flach, ja, also der ist ganz flach, der sieht ein bisschen aus wie Sylt, sage ich immer. Ja. Das ist einfach und ne, ist so an manchen ist so knapp unter einem Zentimeter ist der dick, er hatte sich halt auf 8 Zentimeter ausgebreitet zwischen dem großen und kleinen Brustmuskel. Ja, und das ist eine Stelle, da kommt man nicht so ganz so leicht dran. Ja, weil was will man mir entfernen? Alle meine Muskulatur?
Ja, ich weiß.
Ist ungünstig.
Okay.
Genau, und dann.
Was war dein Gedanke, als wieder diese?
Holy crap, also ich kann mich schon auf mich verlassen. Ich habe ein gutes Gespür für mich. Und da habe ich gedacht, okay, hier stimmt was, aber auch mit der Medikation nicht.
Ja.
Ja, weil das hätte eigentlich nicht sein sollen.
Ja, man kann ja so sagen, dass in dem Sinne dann Tamoxifen mal gar nichts bei dir gebracht hatte.
Versagt, genau. Ja, und das war nochmal, also ich finde die letzte Diagnose tatsächlich schockierender als die anderen.
Verstehe ich.
Ja, fand ich schon.
Total.
Krasser.
Ja, absolut. Was wurde dann gemacht? Also wie war die medizinische Behandlung?
Dann erstmal bin ich wieder ins Brustzentrum gefahren, dann haben wir auch nochmal eine Biopsie gemacht. Das war nicht ganz so einfach, da dran zu kommen. Aber irgendwie haben wir es geschafft und es stellt sich heraus, es ist wieder das Gleiche, die exakt gleiche Tumorbiologie und
krass.
Genau, jetzt einfach nur 2 Prozentpunkte schneller.
Okay.
Ich habe es gesteigert von 14%, diese KI-67 auf 10 und dann jetzt auf 18 dann irgendwie, ne, so und das sind 4 Prozentpunkte. genau, und dann haben wir uns das angeschaut und haben überlegt, okay, was machen wir damit? Es war keine Option, mit Tamoxifen weiterzumachen. Und dann kam natürlich direkt Letrozol ins Spiel und auch wieder dann halt nicht Zoladex, sondern Enatone.
Mhm.
Und zusätzlich Kiskali.
Mhm.
Genau.
Das nimmst du seit 2023?
2023.
Ist das so? Okay, man merkt auf jeden Fall, dass es anschlägt.
Ich sag mal, das Kiskali geht einigermaßen. Das macht mir hier und da mal ein bisschen Schleimhautprobleme. Aber ansonsten ist das erträglich. Ich finde tatsächlich die Kombination Enatone-Letrozol finde ich schwierig.
Okay.
Ganz schwierig.
Es ist total interessant, weil es geht ja letztendlich eigentlich um dich in diesem Podcast, aber ich werde auch immer wieder gefragt, wie war das denn bei dir? Und dann plaudere ich natürlich auch gerne dann in solchen Gesprächen dann eben über meine eigene Erfahrung, weil das kann man ja auch immer wieder gut miteinander teilen, dann auch miteinander kombinieren. Bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Ich habe von 2019 bis 2022 Letrozol genommen. Und habe es super vertragen. Ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts. Gar nichts. Und ich bin dann, dadurch, dass ich durch Letrozol Blutungen bekommen habe, immer wieder, wo ich dann auch einen Frauenarzt gewechselt habe, weil mein anderer Frauenarzt auch in Rente gegangen ist und die dann gesagt haben, nee, also wir müssen jetzt hier was machen. Die Eierstöcke sind aktiv. Also mein anderer Frauenarzt hat immer gesagt, nein, die Eierstöcke schlafen noch, es ist alles in Ordnung dann eben. Und der neue Frauenarzt sagte, nö, also ist hier Rambazamba im Karton und wir müssen jetzt was tun. Wir haben dann 2022 begonnen mit Tamoxifen und Soladex. Und das war eine Vollkatastrophe. 8 Monaten Soladex abgesetzt mit ihm, mit seinem Einverständnis dann auch. Und er sagte dann, okay, gut, dann machen wir weiterhin dann nur mit Tamoxifen. Aber auch das war ganz, ganz schlimm für mich daneben auch. Sehr viele Nebenwirkungen, Scheidentrockenheit, wie schlimmer nicht geht, Schmerzen, wie schlimmer nicht geht. Und deswegen ist es so interessant zu hören, dass bei dir Tamoxifen gar nichts gebracht hat und dass jetzt Letrozol, gut, ich hatte das andere Präparat nicht, was du gesagt hast, aber letztendlich macht es jetzt ja auch nicht den Braten fett, sagen wir es mal so, dann eben. Es ist ja eher so das Letrozol. Und das ist total interessant, nochmal zu hören aus einer anderen Perspektive von jemand anderem dann auch. Aber da merkt man ja auch, okay, das Letrozol und auch diese anderen oder dieses andere Medikament, das bewirkt bei dir ja auch etwas. Was hast du denn oder wie sind denn deine Nebenwirkungen?
Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also hauptsächlich habe ich eine recht starke Gewichtszunahme erlebt.
Das hatte ich durch Tamoxifen.
Aber siehst du, wie unterschiedlich Körper sind und unterschiedlich Körper auf einzelne Medikamente reagieren. Das ist Wahnsinn.
Man spricht ja immer von diesem Tamoxifen-Bauch, den hatte ich ja bei Letrozol nie, ne? Und durch Tamoxifen hat man jetzt eben ja dieses Bäuchlein dann bekommen.
Ja, und bei mir ist genau umgekehrt.
Das ist ja verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Das ist echt verrückt. Ja, also das ist so, ne, die Gewichtszunahme. Dann habe ich natürlich Wechseljahrsbeschwerden, ne? Also ich habe mittlerweile ganz ordentlich Arthrose in den Füßen. Ja, das ist, aber das ist nur morgens kurz unangenehm. Das ist morgens kurz unangenehm, bis ich in Bewegung bin, wo ich denke, so 5 Minuten lang, ich bin 80, aber dann geht's wieder. Und dann, genau, das ist so eine Nebenwirkung, die mir zu schaffen macht. Libidoverlust ist ein großes Problem.
Hatte ich alles bei Tamoxifen.
Großartig. Machen wir so. Wahnsinn. Also ich sage ja, das ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich das sich auswirken kann. Ne?
Total. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut, alles gut. Genau, also genau, das sind so die Hauptbeschwerden, die ich so habe. Natürlich Hitzewallungen und so ein Kram. Ne? Also das irgendwann hat man sich daran gewöhnt.
Richtig.
Also ich bin nicht mehr so fit, wie ich mal war. Ne? Also es ist schon auch energiezehrend, finde ich. Ja, das saugt schon so ein bisschen Lebenskraft ab.
Ja. Okay. Hast du seitdem du eben 2023 diese dritte Diagnose hattest, hast du dich dann da angefangen, damit zu beschäftigen, was eben diesen Bereich angeht mit der psychoonkologischen Beraterin?
Das war dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, also wenn ich es jetzt nicht mache,
Wann
ja,
dann?
wann denn dann? Wann denn? Wann willst du es denn dann noch machen? Das war wirklich so nochmal so ein Klatscher. Jetzt geh doch einfach los, mach es doch.
Wie ist das so? Also hast du das Gefühl, dass immer wieder in dir in dem Sinne auch deine Seele danach gerufen hat, dass du dann darum dann eben auch andere Menschen auf diesem Weg begleitest, dass du diese Ausbildung machen sollst, eben zu der psycho-onkologischen Beraterin?
Ja, ja, ja. Ja, also ich bin da ziemlich lange drum herumgeschlichen. Aber vielleicht kennst du das von dir selber auch, weißt du, du interessierst. Aber dann denkst du, nee, ach, eigentlich passt jetzt gerade nicht, ist jetzt gerade blöd, nee, ach, das ist mir zu teuer. Also gibt ja tausend unterschiedliche Gründe, Dinge nicht zu machen. Aber ich bin jetzt auch seit einigen Jahren in Therapie und da habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Die sagt, jetzt aber. Los, ja, also das sind so Sachen, das ist war gut, das da auch besprochen zu haben und dann auch mutig zu sein und loszugehen und das zu machen.
Wie lange dauert diese Ausbildung?
Das hat gar nicht so lange gedauert. Das war eine ganz, ganz intensive Woche. Denn es ist ja keine therapeutische Leistung, nee, die ich anbiete, sondern es ist ja eine Beratungsleistung.
Genau.
Na, und deshalb ist das dann auch nicht über Jahre hinweg, sondern es ist eine Woche und dann auch mit dem Hintergrund, sich dann natürlich auch regelmäßig weiterzubilden.
Mhm.
Ich muss sagen, das war eine sehr schöne Ausbildung. Es ist bei einer Psycho-Onkologin in meiner Zagen habe ich das gemacht. Und das war eine ganz tolle Truppe und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, Moment, lass mich überlegen. Also ich glaube, ungefähr ein Drittel war auch selber an Brustkrebs erkrankt.
Bei den meisten so, ne, dass man dann eben erstmal eigentlich so durch so eine Krebsdiagnose dahin kommt und die meisten dann auch eben eine Brustkrebsdiagnose dann eben auch hatten und ja, natürlich dann ja auch selber dieses Gefühl wissen, wie ist das, wenn man eben die Diagnose bekommt, wie kann man da durchgehen, was kann man tun dann eben auch und das anderen natürlich dann auch gerne weitergeben möchten.
Ja. Und dann aber, also für mich war dann auch nochmal so, ne, also ich hatte ja jetzt schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt.
Total, ja.
Und gleichzeitig gab es aber auch ganz viel Neues auch zu lernen. Mhm. Na, und das fand ich halt so wahnsinnig spannend daran, das also auch auf vernünftige Füße stellen zu können.
Mhm.
Das war mir super wichtig.
Mega schön, ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann damit rausgegangen bist, dass du eben auch diese psycho-onkologische Beraterin bist und dass du dann eben dadurch auch anderen Menschen dann eben auch ja mitnehmen kannst auf diese Reise, dass du sie begleitest dann eben auch in dem Bereich?
Es hat ein bisschen gedauert. Ich muss schon lachen, weil das ist wirklich, also das war wirklich auch wieder so ein Eiertanz, ne? Ich bin da total gut drin. Ja, also ich lerne Dinge, ja, wie auch so eine Coaching-Ausbildung. Ja, die habe ich mal gemacht, da habe ich Geld investiert. Puff, weg ist sie. Nie wieder drüber nachgedacht. So, nee, kann ich doch niemandem sagen, dass ich sowas mache. Und genauso war das auch. Ich bin nicht kompetent genug. Ich kann das bestimmt gar nicht. Und wer soll denn schon zu mir kommen? Ist ja alles Quatsch. Also ich würde sagen, wie lange gibt es mein Instagram? Also mein Instagram-Account gibt es schon ein bisschen länger. Ich würde sagen, jetzt ein gutes Jahr, dass ich Menschen davon erzähle. Genau. Aber manchmal auch immer noch mit angezogener Handbremse.
Okay, also es ist nicht in dem Sinne dein beruflicher Background jetzt, den, ja, was du machst.
Tatsächlich ist dann mein Herzensding. Was ich gerne, was, ne, ich noch so in die Welt bringen möchte. Quasi eine nebenberufliche Geschichte. Ansonsten bin ich tatsächlich noch berufstätig und arbeite noch 30 Stunden in die Woche.
Okay, was machst du?
Ich arbeite im HR-Bereich bei einem großen Konzern.
Okay, was ganz anderes also.
Ja, wobei auch da schon mal die ein oder andere Coaching-Geschichte mit dabei ist.
Na klar, es ist ja auch so, dass auch in allen Bereichen dann immer Menschen auch an Krebs erkranken dann, ne? Also das kann man ja in jeden Bereich auch mit reinnehmen.
Ich mag halt einfach auch mit Menschen zu tun zu haben.
Total schön.
Ich mache das einfach wahnsinnig gerne. Ich finde das finde Menschen faszinierend, ich finde Wege faszinierend, ich finde ja, Geschichten.
Verstehe
super
ich.
Faszinierend.
Verstehe ich total. Absolut, ja. Liebe Nadine, du hast jetzt 3 Krebsdiagnosen hinter dir. Was konntest du aus diesen 3 Krebsdiagnosen für dich lernen, was du auch allen anderen Menschen mitgeben möchtest?
Es gibt immer ein Goldnugget zu finden.
Oh, schön.
Das ist irgendwie mein Ding. Und es gibt immer etwas, womit man sich wieder auf die Füße stellen kann. Das ist nicht immer irgendwas Großes und ich erfinde die Welt jetzt neu, sondern es sind häufig so ganz kleine Kleinigkeiten.
Ja.
Dinge auch reaktivieren, die einem mal gut getan haben. Das finde ich ganz wichtig.
Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Würdest du sagen, dass die Krebsdiagnose oder auch generell die Krebsdiagnosen, dass das für dich eine zweite Chance war?
Das würde ich schon sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es beim zweiten und dritten Mal unbedingt so war.
Nein.
Aber beim ersten Mal auf jeden Fall, weil ich dann erst angefangen habe zu spüren, was will ich denn, was brauche ich denn?
Mhm.
Na, beim zweiten und dritten Mal wusste ich schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Das war auch nochmal ein Lerneffekt. Ne?
Total.
Beim ersten Mal war es wirklich, wo ich sagen würde, jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, wirklich zu leben und auch vom Überleben mal wirklich ins Leben zu kommen. Aus diesem Stress.
Ja, absolut. Wie ist es so? Hast du dich in deiner Art und Weise auch verändert? Also nehmen wir jetzt die Nadine vor der ersten Diagnose 2014. Bist du der Nadine jetzt 2025?
Ja.
Inwiefern?
Ich stehe viel mehr für mich ein. Ich setze viel mehr meine Bedürfnisse durch. Ja. Also da ich hab da auch ganz wenig Kompromissbereitschaft. Muss ich ehrlich sagen. Die Dinge, die mir wichtig sind, mache ich. Und das habe ich früher in dem Maße nicht gemacht. Tatsächlich früher nicht so gemacht. Und es war früher auch immer so, oh, was könnten die Leute denken, war noch größer? Also wirklich überragend groß? Nö. Nö, ich weiß auch nicht, ob man in den Wechseljahren liegt, ob man ein bisschen gelassen wird, was das angeht. So ist egal. Aber das ist gar nicht mehr so.
Okay. Interessant.
Ja.
Toll. Mega, mega schön. Ja, liebe Nadine, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, was du gerne unbedingt mit den Zuhörern teilen möchtest?
Ja, wie gesagt, also es gibt auch auf dem Weg mit Krebs gibt es immer Goldnuggets zu finden.
Mhm.
Auch wenn es ganz arg ist, gibt es immer Goldnuggets zu finden. Und raus aus dem Überlebensmodus und rein ins Leben.
Das ist ein schöner, schöner Satz auf jeden Fall. Raus aus dem Überlebensmodus. Okay. Ich schreibe mir das nur mal schön in Mathe auf hier. Überlebensmodus und rein ins Leben. Das ist ein schönes Mantra auf jeden Fall auch. Sehr, sehr schön. Liebe Nadine, ich habe noch eine Frage, bevor wir auch so zum Ende hinkommen und ich mich auch von dir verabschiede. Und zwar, wie ist es für dich, andere Menschen zu begleiten? Bekommst du viele Nachrichten, die dich dann eben auch fragen, Nadine, es ist jetzt deine 3. Krebsdiagnose. Wie hast du das geschafft? Also wie konntest du diesen Weg gehen und bist noch dieser wundervolle, positive Mensch geblieben?
Das nicht jeder kann, ist mir klar. Das ist auch nicht einfach. Das ist aber auch, ich glaube, das ist ein Charakterzug tatsächlich.
Hm.
Ja. Und ja, ich bekomme diese Fragen und es ist für mich, es ist einfach so schön und so spannend, Menschen auch auf diesem Weg zu begleiten. Na, und zu gucken, guck mal, mach dich doch mal zu deiner Priorität und guck mal, was brauchst du denn jetzt?
Mhm.
Ja, egal, ob es in einer palliativen Situation ist, wie bei mir oder ne, eben nicht, ja, mach dich bitte, bitte, bitte zu deiner Priorität.
Absolut.
Und das finde ich so schön, das auch zu sehen. Wenn die Frauen dann anfangen, wirklich ja, sich wichtig und ernst zu nehmen.
Absolut. Was bedeutet dieses Wort palliativ für dich?
Du, das ist ehrlich gesagt, finde ich, ist das ein Mäntelchen, das kann man sich anziehen oder eben nicht.
Ja, das finde ich gut.
Also ja, ich möchte nicht die Realität aus den Augen verlieren. Die Realität ist gerade, ich habe einen inoperablen Tumor, den haben wir zwar auch nochmal bestrahlt, aber das ist, ne, aber wie es da jetzt aussieht, wissen wir ja nicht genau. Ja, aber das ist, die Realität ist, da ist es so. Aber ich renne ja jetzt nicht den ganzen Tag rum und erzähle mir, ich bin palliativ.
Ja.
Ich kann mir ab und zu das Mäntelchen mal anziehen, aber ich kann es auch wieder an die Garderobe hängen.
Ja. Wow. Liebe Nadine, ich danke dir für dieses so, so schöne Interview. Ich glaube, man konnte ganz, ganz viel daraus vor allem auch mitnehmen. Ich durfte auch wieder ganz, ganz viel Neues erfahren, Neues lernen. Dann eben auch freue mich immer über jeden Gast, der natürlich auch hier bei mir ist, weil auch ich kann aus jedem Gespräch immer etwas ziehen, würde ich mal behaupten. Die letzten Worte, die gehören jetzt dir. Ich danke dir für dein Sein und ja, wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Gute. Mach genauso weiterhin so. Du bist wirklich ein ganz, ganz wundervoller Mensch, also so wirklich auch so positiv und so lebensbejahend und so wie du es ja auch sagst, also raus aus dem Überlebensmodus und rein ins Leben. Also das passt perfekt zu dir, würde ich mal so behaupten. In diesem Sinne bedanke ich mich, sage schon mal tschüss, schön, dass du da warst und alles, was du jetzt noch sagen möchtest, darfst du jetzt gerne tun.
Ich möchte mich auch bei dir ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit. Ich habe sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass der ein oder andere sich vielleicht eine Kleinigkeit mitnehmen kann aus unserem Gespräch.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein so inspirierendes Interview war, dann weiß ich es aber auch nicht. 3 Krebsdiagnosen, jetzt auch palliativ, obwohl sie diesen Mantel gar nicht gerne anzieht und ihn lieber an die Garderobe hängt, so wie das eben auch die liebe Nadine sagt. Was damals die Diagnose ausgemacht hat, wo sie sehr, sehr viel Stress hatte, Bewegungsmangel, nicht so gute Ernährung. Es haben so viele Bereiche aufeinander getroffen und irgendwann ist dieses Kartenhaus einfach zusammengefallen. Und Nadine ist aber so weise und hat einfach mal hinterfragt und hat einfach mal geschaut, was ist denn da? Warum ist denn überhaupt diese Krebsdiagnose aufgetreten? Und hat dann eben auch bewusst damit gearbeitet, hat auch sich bewusst gegen eine Chemotherapie entschieden, entgegen der Ärzte, hatte aber auch einen sehr, sehr tolle Ärzte auch an ihrer Seite, die sie immer noch an ihrer Seite hat, denen sie immer noch ihr Vertrauen schenkt. Und ist von dem Thema Tamoxifen, Antihormontherapie, Soladex einfach da mal so locker flocker durchgegangen, ohne dass sie überhaupt irgendetwas gemerkt hat. Ja, und als dann 2017 sie schwanger geworden ist und als da Brustkrebs festgestellt wurde, hat sie sich auch noch entschlossen, in der 34. Schwangerschaftswoche einfach mal eine Mastektomie zu machen. Warum auch nicht, sagen wir es mal so. Dann kam es dazu, dass 2023 ein Rezidiv wieder gefunden worden ist, der eben operabel ist, dieser Tumor. Und wo sie aber sagt, jetzt erst recht, dass sie eben auch auf ihre innere Stimme gehört hat und dann eben auch eine psychoonkologische Beraterin geworden ist und immer wieder dahin gedrängt wurde, auch zu diesem Thema darüber zu sprechen, anderen Mut zu machen, anderen Menschen auch mitzunehmen, weil sie weiß, wie es ist, wenn man eben selber 3 Diagnosen hinter sich hatte. Seitdem nimmt sie Letrozol und geht da eben auch so irgendwie durch das Leben durch und hat aber immer noch ihre Positivität. Sie hat gar nicht das verloren in keinster Art und Weise und es ist ein absolutes Geschenk, was Nadine da mitträgt. Und ich glaube, dass du dir ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus diesem Interview, dass du dir, wenn es auch nur ein Satz ist, den du da mitnehmen konntest, dann reicht es eigentlich auch schon. Und so wie dieses Mantra, was dir vielleicht auch hilft, jetzt in einer Therapie, vielleicht auch in der Bestrahlung vor einer Operation, wenn du immer darüber nachdenkst, raus aus dem Überlebensmodus und rein ins Leben. Und wenn du das dir so ein bisschen beherzigst, dann kann das Leben auch ganz anders sein. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir natürlich nur Gesundheit, das weißt du ja auch. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau doch gerne mal bei Instagram vorbei und lass gerne ein paar Worte da. Schau auch gerne mal bei Nadines Profil vorbei. Den verlinken wir hier natürlich auch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch diese Podcast-Folge mit der Welt teilst. Alle Menschen, die es gerade braucht. Wir brauchen diese Mutmacher-Geschichten. Wir brauchen diese Hoffnung gerade heutzutage auch mehr denn je. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast Krebs als zweite Chance abonnierst, damit du auch keine Folge verpasst. Und schau doch gerne mal rein bei der wundervollen Franziska Günther. Sie hat nämlich auch einen ganz, ganz tollen Podcast, nämlich Lebe selbstvoll. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Bleib wie immer gesund. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, auf meinen neuen Gast. Ich bin raus und ciao.